Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Es ist früh am Morgen des 17. April 2009, als der 62-jährige Immobilienmakler Klaus Toll sein Haus im hessischen Babenhausen verlässt. Die Reihenhäuser mit den weißen Wänden, roten Dachziegeln und kleinen Vorgärten sehen idyllisch aus und reihen sich neben diversen Fachwerkhäusern gut in die ländliche Wohngegend ein. Es ist eine ruhige Gegend, in der Familie Toll lebt. Perfekt für Familien, die ihre Kinder ohne Sorge draußen spielen lassen wollen. Nie würde man vermuten, dass sich hier ein grausames Verbrechen ereignen könnte. Die Uhr zeigt gerade einmal kurz nach 4 Uhr morgens an und die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Klaus Toll möchte noch den Müll rausbringen, bevor er mit der Arbeit beginnt. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Hinter der Haustür wartet sein Mörder auf ihn. Mit einer schallgeschützten Pistole schießt er 6-mal auf Klaus. Danach geht er in das Haus der Familie und tötet seine schlafende Frau Petra. Anschließend geht er ins Obergeschoss und schießt dort 2-mal auf Astrid, die 37-jährige autistische Tochter des Paares. Nach seiner brutalen Tat verschwindet der Täter so unauffällig, wie er auch gekommen ist. Klaus und Petra sind sofort tot. Astrid ist schwer verletzt. Über 24 Stunden dauert es, bis sie es schafft, in den Garten zu kriechen und dort von dem Nachbar Falk Zappert bemerkt zu werden. Er verständigt sofort den Notruf. Astrid überlebt knapp. Doch ihre Eltern sind tot. Dieser grausame Familienmord erschüttert die kleine Gemeinde. Und sie spaltet sie in 2 Lager. Denn ein Verdächtiger ist schnell gefunden. Andreas Daso, der andere Nachbar der Familie Toll. Ist der freundliche Familienvater zu solch einer brutalen Tat in der Lage? Oder handelt es sich um einen tragischen Justizirrtum? Macht euch euer eigenes Bild. Andreas Daso ist 2009 41 Jahre alt. Er lebt gemeinsam mit seiner Frau Anja und den beiden gemeinsamen Kindern in einem Reihenhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Babenhausen und arbeitet als Industriekaufmann bei der Firma Aumann. Die Familie führt ein entspanntes Leben. Andreas und Anja gehen ihren Jobs nach. Andreas macht viel Sport und schaut sonntags am liebsten Formel 1. Die Familie fährt gerne ins Allgäu. Und in ihrer Freizeit treffen sie Freunde und ihre Familien. Sie mögen ihr Leben so, wie es ist. Doch plötzlich ändert sich alles. Am Freitag, den 17. April, ereignet sich ein grausames Verbrechen in der Kleinstadt-Idylle. Der 62-jährige Immobilienmakler und Nachbar von Andreas Daso, Klaus Toll, wird gegen 4 Uhr morgens beim Müll rausbringen erschossen. Sein Mörder wartet hinter der Haustür auf ihn. Er trifft ihn mit 6 Schüssen. Einer davon in die Hand, 4 in den Brustkorb, und einer in den Kopf. Klaus ist sofort tot. Im ersten Stockwerk erschießt der Mörder anschließend Petra, die Frau von Klaus, mit 2 Kopfschüssen. Im ersten Stockwerk erschießt der Mörder anschließend Petra, die Frau von Klaus, mit 2 Kopfschüssen. Nach seinem zweiten Mord geht der Unbekannte in das zweite Stockwerk und schießt dort 2-mal auf Astrid, die autistische Tochter der Tolls. Anschließend flüchtet er. Doch Astrid lebt noch. Sie blutet stark und verbringt 24 Stunden in ihrem Schlafzimmer, bevor sie es schafft, durch das Haus und raus in den Garten zu kriechen. Dort wird sie am 18. April um 13.20 Uhr von dem Nachbarn Falk Zappert entdeckt. Er alarmiert sofort den Notruf. Astrid hat Glück und überlebt schwer verletzt. Über 30 Stunden hat sie blutend, mit starken Schmerzen, nur wenige Meter neben den Leichen ihrer Eltern verbracht. Eine der Kugeln hat ihren Kiefer völlig zertrümmert. Glücklicherweise hat Astrid von Geburt an kein Schmerzempfinden in ihrem Kiefer. Sonst hätte sie die Schmerzen vermutlich gar nicht über einen so langen Zeitraum aushalten können. Es beginnen die Ermittlungen zu einem der komplexesten Kriminalfälle der letzten Jahrzehnte. Und trotzdem haben die Beamten schnell einen Verdächtigen gefunden. Andreas Daso. Nach dem Mord des Ehepaares wird eine 30-köpfige Soko gegründet, die versucht, den Mörder ausfindig zu machen. Ihr erster und einziger Verdächtiger ist der direkte Nachbar der Familie, Andreas Daso. Der vermeintliche Grund dafür liegt bereits einige Jahre zurück. Im Jahr 2001 riefen die Dasos einmal die Polizei, weil Klaus und Petra sich laut gestritten haben. Angeblich folgte daraufhin ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit, was Anja und Andreas selbst aber stets bestreiten. Dennoch ist dies der Hauptgrund, warum die Beamten den 41-Jährigen für den Mörder halten. Ein Jahr nach der Tat befindet sich Andreas in Untersuchungshaft. Am Tag seiner Verhaftung wollte er sich noch mit seiner Schwester zum Fahrradfahren treffen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Vor gerade einmal 4 Wochen sind er und seine Frau Anja ein drittes Mal Eltern geworden. Für Anja bricht eine Welt zusammen. Nie würde sie ihrem Ehemann und dem Vater ihrer Kinder solch eine Tat zutrauen. Kurze Zeit nach Andreas' Verhaftung telefoniert Anja mit ihrer Mutter. Auch sie würde ihrem Schwiegersohn nie einen Mord zutrauen. Weinend sagt sie bei dem Telefonat immer wieder, dass Andreas nichts getan habe. Sie sagt, sie freue sich auf den Tag, wenn endlich der richtige Mörder gefasst wird. Das Telefonat wurde aufgezeichnet. Ebenso wie alle anderen Telefonate von Anja. Denn die Polizei hat ihr Haus verwanzt. In der Hoffnung, ein Geständnis oder wichtige Hinweise aufzuzeichnen. Doch zu einem Geständnis kommt es nicht. Aber ebenso wenig kommt es zu dem Tag, an dem irgendjemand anderes für den Mord an den Tolls verurteilt wird. Die Ermittler sind von Andreas Schuld überzeugt. Sie verdächtigen ihn, da außer den Nachbarn kaum jemand hätte wissen können, zu welcher Uhrzeit Klaus immer seinen Müll rausgebracht hat. Außerdem kann Andreas kein Alibi für die Tatzeit vorweisen. In der Tatnacht ist Andreas allein zu Hause. Eigentlich wollte er gemeinsam mit seiner Familie wegfahren, hat aber auf der Arbeit keinen Urlaub bekommen, weshalb Anja nun allein mit den gemeinsamen Kindern bei ihrer Familie ist. In Mecklenburg feiern sie den Geburtstag ihrer Oma nach. Die Abwesenheit seiner Familie könnte ihm die Möglichkeit gegeben haben, den Mord zu begehen, ohne dass jemand davon etwas mitbekommt. Von den Schüssen, nur wenige Meter von seinem Schlafzimmer entfernt, hört er angeblich nichts, da er immer mit Ohrstöpseln schläft. Andere Nachbarn wiederum berichten, dass sie in der Tatnacht einen lauten Knall hören, oder mehrere Stimmen, die aufgebracht wirken. Doch keiner der Nachbarn kann durchs Fenster etwas Auffälliges beobachten. Und so schnell wie die Geräusche kommen, verstummen sie auch wieder. Deswegen alarmiert niemand von ihnen die Polizei. Die Soko setzt über mehrere Tage hinweg mehrere Spürhunde ein, in der Hoffnung, den Fluchtweg des Täters nachvollziehen zu können. Andreas hat zuvor freiwillig DNA, Fingerabdrücke und eine Blutprobe abgegeben. Doch keiner der Hunde reagiert auf Andreas Dasos Geruch. Die Spürhunde liefern keinen Anlass für die Annahme, dass Andreas das Haus der Opfer je betreten hat. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt findet diese Tatsache jedoch nicht aussagekräftig genug. Der Oberstaatsanwalt Robert Hartmann sagt dazu: "Wir haben dem jetzt keinen großen Beweiswert beigemessen, weil wir uns einfach nicht sicher waren, was riecht der Hund, was riecht er nicht und was können wir daraus schließen. Deswegen haben wir es nicht als tragend bewertet." Dennoch gelingt es mehreren Hunden, eine Fährte aufzunehmen, die weg vom Haus der Opfer und auch weg vom Haus der Dasos führt. Die Spur führt durch die Stadt, an der Firma, bei der Andreas arbeitet, vorbei, einige Straßen weiter und bis zum Ende eines Schotterweges. Dort verliert sie sich schließlich. Der Täter scheint seine Tat ausgiebig geplant zu haben. Er hinterlässt keine verwertbaren Spuren. Nirgendwo gibt es Fingerabdrücke. Das Einzige, was gefunden wird, sind Spuren, die auf 2 Handschuhpaare hindeuten. Und auch von der Tatwaffe fehlt bis heute jede Spur. Lediglich kleine Schaumstoffpartikel im Haus der Opfer deuten darauf hin, dass der Täter einen selbstgebauten Schalldämpfer verwendet hat. Vermutlich eine PET-Flasche mit Bauschaum gefüllt. Eine Anleitung für einen solchen Schalldämpfer findet man auf der schweizerischen Internetseite Silencer. Die Ermittler vermuten, dass der Täter diese Seite vor seiner Tat besucht hat. Deswegen überprüfen sie die IP-Adressen der Benutzer, die sich die Anleitung heruntergeladen haben. In den letzten 8 Wochen vor der Tat hat nur ein einziges Benutzerkonto aus Babenhausen und der Umgebung gezielt nach Anleitungen für Schalldämpfer gesucht und schließlich die besagte Anleitung heruntergeladen. Die IP-Adresse kann auf den Arbeitscomputer von Andreas zurückgeführt werden, der in der Firma steht, in der er arbeitet. Für die Ermittler ist dies ein eindeutiges Indiz für seine Schuld. Andreas bestreitet vehement, die Seite je besucht zu haben. Ein Kollege beobachtet einige Zeit später, wie Andreas Reparaturen an dem besagten Computer vornimmt. Diese Beobachtung verwirrt ihn, da Andreas laut ihm immer betont habe, dass er keinerlei handwerkliches Geschick besäße. Bereits seit einem halben Jahr gibt es immer wieder Probleme beim Hochfahren des Rechners. Doch Andreas' Bemühungen sind vergeblich. und der Computer muss letztendlich entsorgt werden, wodurch er nie forensisch untersucht werden kann. Anja Daso, die von Anfang an die Unschuld ihres Mannes glaubt, engagiert einen IT-Spezialisten, der sich erneut mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Dabei kommt ans Licht, dass drei Kollegen von Andreas sein Benutzerkonto-Passwort kannten. Ein forensischer Datenexperte fügt hinzu, dass lediglich nachgewiesen werden konnte, dass der Zugriff auf die Webseite von diesem Benutzerkonto aus erfolgte. Es ist jedoch nicht zwingend Andreas' PC gewesen, sondern auch jemand anderes in der Firma hätte sich an seinem PC mit Andreas' Benutzerkonto anmelden können. Vorausgesetzt, sie kannten sein Passwort. Wie bereits erwähnt, hatten neben ihm noch drei weitere Kollegen Zugriff darauf. Darunter auch ein gewisser Herr K. Dieser Kollege ist ein bekennender Waffener und der IT-Administrator der Firma. Durch seine Arbeit hat er auch oft die Computer anderer benutzt. Auf seinem eigenen Arbeitscomputer wurden über 6000 Zugriffe auf verschiedene Waffenseiten festgestellt. Besonders auffällig sind dabei mehrere Suchanfragen nach Schalldämpfern. 11 Wochen vor der Tat hat Herr K. intensiv nach Informationen über Schalldämpfer für Luftgewehre gesucht. Später gibt er vor Gericht an, dass es möglich ist, dass er es war, der die Anleitung über Andreas' Benutzerkonto heruntergeladen hat. Doch bevor es zu dieser Aussage kommt, werden die Ermittler immer stärker von Andreas' Schuld als gesuchter Doppelmörder überzeugt. Schließlich wird er wegen der Tat angeklagt und am 2. Juli 2011 beginnt ein 17-tägiger Indizienprozess, an dessen Ende viele nicht mehr wissen, ob sie an Andreas' Schuld oder Unschuld glauben sollen. Als Motiv wird ein angeblicher jahrelanger Nachbarschaftsstreit genannt. Laut der Staatsanwaltschaft hätte sich Familie Zoll oft lautstark gestritten. Türen seien zugeschlagen worden und aufgrund zunehmender Geldsorgen der Familie sei es in den letzten Jahren immer häufiger zu lauten Auseinandersetzungen des Ehepaares gekommen. Oft bis spät in die Nacht hinein. Diese Lärmbelästigung sei für die Dasos so belastend gewesen, dass Andreas sich schließlich nicht anders habe zu helfen wissen, als die Familie auszulöschen. So die Urteilsbegründung. Mehrere Zeugen, darunter auch Kollegen von Andreas, geben vor Gericht an, dass sich der 41-Jährige wiederholt über den Lärm der Nachbarn beschwert habe und gesagt habe, dass er nicht mehr ohne Ohrstöpsel schlafen könne. Andreas selbst bestreitet, dass ein Nachbarschaftsstreit in dieser Form je existiert habe. Es sei nur einmal 2001 dazu gekommen, dass sie die Polizei wegen Lärmbelästigung gerufen hätten. Die Ohrstöpsel zum Schlafen trage er nicht wegen des Lärms der Nachbarn, sondern weil sich in der Nähe ihres Hauses eine amerikanische Kaserne befinde und ein Röntgenauto aufgestellt wurde, das immer gepiept habe. Das Piepen habe ihn so genervt, dass er irgendwann begonnen habe, Ohrstöpsel zu tragen. Die Staatsanwaltschaft sieht jedoch noch einige weitere Indizien, die für Andreas als Mörder sprechen. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Ermittler, als sie in Keller und Garage der Dasos nach Spuren von Bauschaum gesucht haben, bemerkten, dass die beiden Räume sehr gründlich, nahezu akribisch gereinigt wurden. Dass Räume aufgeräumt werden und auch geputzt werden, ist normal, aber dass es wirklich klinisch rein ist, das ist nicht normal, so die Staatsanwaltschaft. Astrid, die autistische Tochter der Zolls, soll auf Türen geschlagen und Tierlaute nachgeahmt haben, was den Großteil der angeblichen Lärmbelästigung ausgemacht haben soll. Auf Andreas' Arbeitslaptop finden sich Suchanfragen wie Kündigung eines behinderten Mieters wegen Ruhestörung. Ein bedeutendes Indiz dafür, dass Andreas sich tatsächlich von dem Lärm seiner Nachbarn belästigt fühlte. Obwohl er ja eigentlich anderes aussagte. Astrid Zoll wird vor Gericht nie vernommen, da sie aufgrund ihres Autismus und Traumas von einem Gutachter als unzurechnungsfähig eingestuft wird. Dabei hätte sie als einzige Zeugin der Tat möglicherweise wichtige Aussagen machen können. Nach der Tat verbringt Astrid 2 Monate im Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind schwerwiegend. Erst 2 Wochen nach der Tat kann sie zum ersten Mal befragt werden. Damals kann sie sich nur durch Nicken und Kopfschütteln äußern. Sie weiß nicht, warum sie im Krankenhaus liegt und kann sich an nichts von der Tat erinnern. Das Krankenhauspersonal und die Polizei teilen ihr mit, dass ihre Eltern ermordet wurden. Astrid ist am Boden zerstört. In den folgenden Monaten plagen Astrid oft Albträume, in denen maskierte Männer auftauchen. Ob sich daraus Rückschlüsse auf die Tat ziehen lassen, kann nur spekuliert werden. Aufgrund ihrer attestierten Unzurechnungsfähigkeit hat dies jedoch keine Relevanz für die Staatsanwaltschaft. Ebenso wenig wie Teile der Tatnacht, an die sich Astrid später wieder erinnern kann. Doch darauf werde ich in einem späteren Kapitel noch ausführlicher eingehen. Mehrere Zeugen geben an, dass die Dasos vor der Tat umziehen wollten und Wohnungsbesichtigungen hatten. Als Grund für ihren Umzug nannten sie angeblich die fortwährende Lärmbelästigung durch ihre Nachbarn. Andreas bestreitet dies. Er und Anja hätten sich nur Grundrisse angesehen, um möglicherweise Inspiration für ihren eigenen Hausbau zu erhalten. Die Staatsanwaltschaft findet diese Aussage merkwürdig, denn die finanzielle Situation der Dasos hätte einen Hausbau niemals zugelassen. Dazu kommt auch noch, dass die Familie nach dem Tod ihrer Nachbarn nicht weiter nach anderen Häusern oder Wohnungen gesucht hat. Anja selbst behauptet jedoch, dass ihre finanzielle Situation sehr wohl einen Hausbau ermöglicht hätte. Andreas' Chef, Dieter Aumann, sagt aus, dass er und Andreas mehrmals aneinander geraten seien. Laut ihm konnte Andreas nicht gut mit Kritik umgehen. Vor allem dann nicht, wenn er sich im Recht fühlte. Die Staatsanwaltschaft bezieht sich mehrmals auf Aumanns Aussagen, um Andreas' Persönlichkeit zu beschreiben. Am 19. Juli 2011 wird das Urteil verkündet. Andreas Daso wird wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und einer besonderen Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft verurteilt. Neben den Indizien, die auf Andreas Schuld hindeuten, gibt es auch einige Hinweise und Spuren, die auf seine Unschuld hindeuten. Gerhard Strate, Andreas Strafverteidiger, der ihn unentgeltlich vertritt, ist von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Und das nicht aufgrund von Sympathie oder eines persönlichen Eindrucks, sondern aufgrund von Indizien, die gegen Andreas als Täter sprechen und seiner Meinung nach vernachlässigt wurden. Dass die Lärmbelästigung das Motiv für eine derart brutale Tat gewesen sein soll, hält er für völligen Unsinn. Auch Frank Zappert, der damals die schwer verletzte Tochter des Paares gefunden hat, glaubt nicht, dass die Lärmbelästigung das Tatmotiv war. Er selbst wohnte lange Zeit direkt neben der Familie Toll. Ich konnte es wirklich nicht verstehen, dass das Motiv sein soll. Es war kein Lärm vorhanden, der hätte einen Menschen zum Durchdrehen bringen können. Definitiv nicht. Meine Kinder, wenn die im Garten spielen, oder auch die Nachbarskinder zusammen, das war 20 Mal lauter. Andreas Dasos zweiter Verteidiger, Falco Bartels, der aufgrund einer Notoperation den Prozess nicht bis zum Ende begleiten konnte, sagt: Ich glaube, es war der erste Prozesstag, wo ich zu ihm gesagt habe, also nach dem ersten Prozesstag, also so wie der erste Vorsitzende da agierte, die haben sich auf sie als Täter festgelegt. Keine Frage. Also das war von Anfang an so. Das ist ein Gefühl, das sie irgendwann als Verteidiger entwickeln. An der Art und Weise, wie ein Gericht agiert, wie es die Beweisaufnahme gestaltet und welche Zeugen es lädt. Auch den vermeintlichen Tatablauf empfindet Gerhard Strate als abwegig. Er engagiert einen Waffenexperten und lässt den vermeintlich verwendeten Schalldämpfer nachbauen. Bei Schusstests fällt auf, dass sich der Bauschaum bereits nach 1 bis 2 Schüssen im Lauf der Waffe verteilen würde, was zu einer Ladestörung geführt hätte. Auch die Polizei hatte damals die vermeintliche Tatwaffe rekonstruiert und war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Bei ihnen löste sich der Schalldämpfer immer schon nach 1 Schuss von der Waffe. Dennoch blieben sie bei der Theorie, dass ein solcher Schalldämpfer bei der Tat verwendet wurde. Die Testergebnisse, die Gerhard Strate aber vorliegen, sprechen dagegen. Diesen nach hätten sich beim Schießen überall Plastikpartikel der Flasche verteilt. Am Tatort wurden nie solche Plastikpartikel gefunden. Das macht daher sowohl für den Waffenexperten als auch für Gerhard Strate die Theorie unwahrscheinlich, dass ein solcher Schalldämpfer überhaupt verwendet wurde. Dennoch bleibt die Polizei bei ihrer Theorie. Einen weiteren Hinweis sahen sie darin, dass sie in Andreas' Garage eine Bundeswehrhose mit Schmauchspuren gefunden hatten, die er laut ihnen vermutlich bei Übungen für die Tat trug. Auch an einem Gartenhandschuh und einem Pulsmesser fanden sie Schmauchpartikel. Doch dass Andreas Schießübungen gemacht hat, ist nur eine Mutmaßung der Polizei. Beweise gibt es dafür neben den Schmauchspuren keine. Der Kriminalbiologe Marc Benecke ist von diesem Indiz nicht überzeugt. Er weist darauf hin, dass sogar im Originalgutachten steht, dass sich solche Schmauchspuren auf Kleidung sehr lange halten können und dass die Möglichkeit besteht, dass die Spuren noch aus Andreas Bundeswehrzeit stammen. Außerdem würden sich Schmauchspuren sehr leicht verbreiten lassen, weswegen das für ihn mit den heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen kein tragendes Indiz sein kann. Trotz des genannten Zusatzes im Originalgutachten wird dies zur Hauptspur, die dazu führt, dass Andreas nach der Tat in U-Haft genommen wird. Und das, obwohl es noch eine weitere Spur gibt, die ihn eigentlich entlasten müsste. An der Trainingsjacke einer der Leichen wird damals eine fremde, nicht identifizierbare DNA entdeckt. die eindeutig nicht mit der von Andreas übereinstimmt. Darüber hinaus erwähnt keiner der von der Polizei befragten Personen einen Nachbarschaftsstreit zwischen den Dasos und den Zolls. Auch bei den Befragungen der Angehörigen der Zolls wird niemals der Name Andreas genannt. Doch wenn es Andreas nicht war, wer sonst hätte ein Motiv gehabt, die Familie zu töten? Einige Zeugen und Anwohner schildern die Familie Zoll als sonderbar. Seit 1999 lebten sie in dem Reihenhaus in Babenhausen. Besonders Klaus und Petra galten als äußerst zurückgezogen und eigenbrötlerisch. Sie hatten weder Freunde noch Kontakt zu ihrer Familie. Petra, die unter schweren Depressionen litt, zog sich immer weiter zurück und verließ in den letzten Jahren vor ihrem Tod kaum noch die heimischen vier Wände. Manche Nachbarn wussten gar nicht, dass sie überhaupt im Einfamilienhaus lebte. Sie nahmen an, dass Klaus dort alleine mit Astrid wohnte, da sie Petra nie zu Gesicht bekam. Die Nachbarn berichten, dass sie mit Astrid gut reden konnten. Sie sei äußerst positiv und liebenswürdig gewesen. Doch manche Anwohner beobachteten, wie sie beim Spazierengehen Selbstgespräche führte und Sätze wie »Wie lange soll ich noch schweigen?« und »Wie lange wollt ihr mich noch anlügen?« von sich gab. Astrid bewohnte das zweite Obergeschoss des Hauses und hatte dort ihren eigenen Wohnbereich. Tagsüber arbeitete sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und nach Feierabend erledigte sie den Haushalt oder ging einkaufen. Ihr Autismus war stark ausgeprägt und ihre Eltern passten sich ihren Bedürfnissen und Routinen weitestgehend an, um ihr gerecht zu werden. Kleidung und Gegenstände mussten akribisch genauso angeordnet sein, wie Astrid es wünschte. Wenn man sich nicht daran hielt, führte das regelmäßig zu lautstarken Konflikten, bei denen Astrid Türen zuschlug und schrie. Auf jeder Treppenstufe im Haus standen zahlreiche Gummienden, sodass es eine Herausforderung war, überhaupt die Treppe hinaufzugehen. Verschob man versehentlich eine der Gummienden, führte das dazu, dass Astrid förmlich ausflippte. Sie schrie und gab tierähnliche Laute von sich. Dieser Lärm soll die Nachbarn, insbesondere die Dasos, stark gestört haben. Ähnlich wie seine Tochter hatte auch Klaus Toll sonderbare Angewohnheiten und immer gleiche Routinen, die sich nicht verändern durften. Jeden Morgen stand er gegen 4 Uhr auf und brachte den Müll raus. Anschließend ist er joggen oder walken gegangen oder fuhr mit dem Auto weg. Wohin, wusste keiner. Jeden Tag ging Klaus um Punkt 8 Uhr bei Edeka einkaufen und war dort der allererste Kunde. Die Einkäufe sortierte er dabei in immer gleicher Reihenfolge auf dem Kassenband. Ebenfalls jeden Tag bestellte die Familie Essen bei der Pizzeria Maria. Immer die gleichen Gerichte. Ihre eigene Küche nutzten sie nie. Bis zum Tod von Petra und Klaus klebte Schutzfolie auf den Küchenschränken. Klaus Toll hat sich nach außen hin bemüht, das Bild einer glücklichen Familie zu vermitteln. Vor den Nachbarn hat er immer wieder betont, dass Astrid sein Ein und Alles sei und dass er finanziell für sie vorgesorgt habe. Doch die Wahrheit sah anders aus. Klaus war phasenweise immer wieder ein starker Alkoholiker, ein Quartalstrinker. Manchmal hat er monatelang überhaupt nichts getrunken und in anderen Phasen hat er fast täglich die nahegelegene Kneipe Cheers besucht und kam jedes Mal stark angetrunken nach Hause. Wenn Klaus getrunken hatte, sei er unausstehlich gewesen. In solchen Phasen ist der Petra gegenüber auch wiederholt handgreiflich geworden. Das haben auch die Nachbarn mitbekommen. Oft hat Petra laut geschrien und manchmal ist sogar Astrid zu den Nachbarn gelaufen, um Hilfe zu holen. Mehrere Nachbarn haben in diesen Phasen die Polizei gerufen. Doch Petra hat sich nie getraut, Klaus anzuzeigen. Manchmal ist Klaus sogar betrunken Auto gefahren, weshalb ihn andere Nachbarn angezeigt haben. Als Folge hat Klaus Toll schließlich seinen Führerschein verloren. Das Auto der Nachbarin, die ihn angezeigt hatte, wurde 2 Tage nach dem Urteil zerkratzt. Sie geht bis heute davon aus, dass Klaus Toll dafür verantwortlich war. Auch der Anruf wegen Lärmbelästigung von den Dasos, den sie 2001 getätigt hatten, war auf eine Phase zurückzuführen, in der Klaus Toll sehr viel getrunken hatte. Andreas und Anja gaben an, dass sie sich damals zwar auch durch den Lärm belästigt fühlten, sich aber hauptsächlich Sorgen gemacht hätten und daher den Notruf wählten. Auch später hätten sie immer wieder die lautstarken Streitigkeiten der Familie hören können. Doch einen richtigen Nachbarschaftsstreit hätte es laut ihnen deswegen nie gegeben. Obwohl die meisten Nachbarn um Klaus Tolls Alkoholproblem wussten, gab er sich große Mühe, nach außen hin das perfekte Bild aufrechtzuerhalten. Besonders in seinem beruflichen Umfeld war ihm das wichtig. Im Souterrain ihres Hauses betrieb Klaus sein Immobilienbüro. Vor vielen Jahren hatte er sogar den Dasos die Wohnung nebenan vermittelt. Doch er hatte in den letzten Jahren kaum noch Umsätze gemacht. Und die letzten Monate liefen immer schlechter. Mehrere Leute gaben an, dass die Familie Zoll von Hells Angels bedroht worden sei, da sie angeblich ein Grundstück von ihnen gekauft oder verkauft hätten. Klaus und Petra seien sehr ängstlich gewesen und hätten Tag und Nacht die Rollläden unten gelassen. Ein anderer Grund dafür könnte aber auch Petras Lichtempfindlichkeit gewesen sein. Ein Zeuge gab außerdem an, dass Klaus Zoll ihm einige Monate vor seinem Tod 10.000 Euro angeboten habe, wenn er ihn dafür beschützen würde. Ein anderes Mal soll er sogar angedeutet haben, einen Auftragsmörder zu suchen. Wer das Ziel dieser Tat hätte sein sollen, gab er allerdings nicht an. Sowohl dem Betreuer seiner Webseite als auch ein Pärchen, das zu ihm kam, um nach einem Haus zu suchen, soll er außerdem gefragt haben, wo man in der Nähe eine Waffe kaufen könne. Familie Zoll erhielt, wie bereits erwähnt, regelmäßig Essen von dem Lokal Maria geliefert. Und der Essenslieferant Osman gab an, von Klaus gefragt worden zu sein, ob er ihm eine Waffe besorgen könne. Da der Lieferant aus Bosnien stammte, erhoffte sich Klaus, dass er möglicherweise Kontakte haben könnte. Klaus soll außerdem gesagt haben, dass ihn zwei Männer in seinem Büro besucht und ihm gedroht hätten. Im Oktober 2008 hätte er Osman außerdem gefragt, ob er einen Albaner namens B kenne und wie dieser so sei. Er beschrieb B als großen Mann mit schwarzen Haaren und einer stämmigen Figur. Der Essenslieferant kannte tatsächlich einen Mann mit diesem Namen, auf den die Beschreibung passte. Er erzählte Klaus Toll, dass der B, den er kenne, früher Raubüberfälle begangen habe und der Polizei bekannt sein müsste. Der Lieferant ging davon aus, dass Klaus und er von dem gleichen Mann sprachen. Obwohl Osman das alles später auch der Polizei erzählt hat, sahen sie darin keinen Ermittlungsansatz. Der Oberstaatsanwalt Robert Hartmann sagt dazu in einem Interview: "Das gibt uns ja keinen Ermittlungsansatz. Diese Aussage, er fühlt sich bedroht. Wenn die so gefallen ist, wo fängt man da an zu suchen? Man kann nur versuchen, durch weitere Zeugenvernehmung auf eine Spur zu kommen. Ja, durch wen und wodurch? Was gibt es da für Szenarien? Da haben wir nichts gefunden." Stattdessen wurden Osman Bilder von Andreas Daso gezeigt und er ist gefragt worden, ob Klaus Zoll etwas zu einem Nachbarschaftsstreit gesagt habe. Osman gab an, nie mitbekommen zu haben, dass Klaus eine Bemerkung über die Dasos gemacht habe. Später macht die Polizei doch den besagten B ausfindig und befragte ihn zu Osman und Familie Zoll. Zunächst behauptete er, diesen Namen noch nie gehört zu haben. Später revidiert er seine Aussage und gibt an, einmal mit seinen Eltern wegen einer Immobilie bei Klaus Zoll gewesen zu sein. Nach dem Verhör schlossen die Ermittler Bs Akte mit dem Vermerk, dass keine Verbindung zwischen ihm und dem Mord an Familie Zoll bestehen würde. Nach den beiden Männern, die Klaus bedroht haben sollen, wurde nicht weiter gesucht. Und das, obwohl nicht nur Klaus diese beiden Männer erwähnte. Auch Astrid sprach von zwei Männern. Wie vorhin bereits erwähnt, sind Astrids Erinnerungen an die Tatnacht mit der Zeit teilweise zurückgekehrt. Doch für die Ermittler haben ihre Aussagen nach wie vor keine Relevanz, da sie aufgrund des Autismus und ihres Traumas als unzurechnungsfähig eingestuft wurde. Astrid hat bei Befragung während ihrer Reha ausgesagt, dass sie sich an zwei Männer erinnere, die im Haus gewesen seien. Sie habe Schüsse gehört und auch gerochen. Kurz bevor auf sie geschossen wurde, habe sie Stimmen gehört. Zwei Männer hätten sich auf Deutsch unterhalten. Danach sei auf sie geschossen worden. Der erste Schuss sei dabei irgendwo abgeprallt. Astrid hat außerdem gesagt, dass sie von einem Nachbarschaftsstreit nichts wisse. Und als ihr ein Foto von Andreas vorgelegt wurde, sagte sie, dass sie diesen Mann nicht kenne. In der Woche, in der Astrid diese Aussagen getroffen hat, wurde Andreas Daso verhaftet. Keiner ihrer Aussagen hat im Prozess gegen ihn Beachtung gefunden. Und das nur aufgrund der Einschätzung eines Gutachters, der Astrid als unzurechnungsfähig einstufte. Das Fachpersonal, das Astrid während ihrer Reha begleitet hat, konnte diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Der Gutachter habe seine Entscheidung damals bereits nach einem einzigen kurzen Treffen getroffen. Auch noch Jahre nach der Tat lässt Astrid der grausame Tod ihrer Eltern nicht los. Sie weint noch oft und hat viele Zusammenbrüche. Eine Person aus ihrem Umfeld soll sagen, dass Astrid vermute, dass Andreas nicht der Mörder sei und die wahren Täter noch frei herumlaufen. Mehrere Zeugen sind der Meinung, dass in die Richtung der beiden unbekannten Täter nicht ausreichend ermittelt wurde, da man sich von Beginn an auf Andreas als Täter festgelegt hat. Einer davon ist Andreas Dasos zweiter Verteidiger, Falko Bartels. Er vermutet, dass die wahren Täter aus den Kreisen der Hells Angels stammen. Damals kam hoch, dass die Hells Angels im LKA Hessen, dass sie selbst die ganze Drogenabteilung des LKA unterwandert haben. Mit Korruption und Schmiergeldern und allem drum und dran. Und es gab um diese Zeit richtig Festnahmen von Polizeibeamten. Und soweit ich mich erinnern kann, war aus den Akten auch ersichtlich, dass er sich in irgendeiner Kneipe auch ständig mit Hells Angels Leuten traf. Es gab in den Akten eine Verbindung, wo es zumindest möglich erschien, dass die Leute in diesen Drogengeschäften von den Hells Angels im LKA auch die gleichen sind, mit denen er in diesen Kneipen abhing. Das habe ich damals beim Prozess thematisiert und habe gesagt, hey, in die Richtung ist überhaupt nicht ermittelt worden. Das liegt viel näher, als dass ein unbescholtener Bürger wegen ein bisschen Lärmbelästigung hingeht und drei Leute erschießt. Und diese ganzen Ermittlungen waren wirklich löchrig wie ein Schweizer Käse. Da hätte man auch eine Voodoo-Puppe nehmen können. Und das ist alles passend gemacht worden. Also meines Erachtens. Und das war mein Ziel meiner Verteidigung, dass man in diese Richtung dann eigentlich mal sein Augenmerk richtet. Dafür, dass Klaus Toll zwielichtige Geschäfte mit den falschen Leuten gemacht haben soll, gibt es tatsächlich einige Hinweise. So schildert Klaus Tolls einziger Mitarbeiter Herr B. beispielsweise eine sonderbare Situation, kurz bevor sein Chef ermordet wurde. Er erzählt, dass er einen Termin bei einem Kunden zusammen mit Klaus gehabt hätte. Klaus habe ihn aber kurz vorher angerufen und gesagt, dass der Termin um 7 oder 14 Tage verschoben werden müsse, da der Kunde einen Schlaganfall gehabt habe. Das habe Herr B. komisch gefunden, da man annehmen könnte, dass es längere Zeit benötigt, um einen Schlaganfall auszukurieren. Zudem habe Klaus Toll bei diesem Telefonat mehrfach nachgefragt, ob das Geld, das er Herrn B. überwiesen hat, bereits auf dessen Konto angekommen ist. Das ist daher komisch, da Klaus Toll die Rechnung seines Mitarbeiters sonst immer bar bezahlt hat. Die beiden einigen sich schließlich darauf, einen neuen Termin zu finden, wenn Herr B. aus dem Urlaub zurück ist. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn als er aus dem Urlaub zurückkommt, ist Klaus bereits ermordet worden. Rückblickend ist sich Herr B. sicher, dass Klaus Toll eine Vorahnung gehabt haben muss. Dass er wusste, dass irgendetwas passieren würde. Ihr letztes Telefonat sieht er als Verabschiedung, weswegen es Klaus auch so wichtig gewesen sei, dass Herr B. noch sein Geld bekomme. Die Zahlungsein- und Ausgänge der Konten von Klaus sind ebenfalls undurchsichtig. Jeden Samstag hat er zwischen 5 und 6.30 Uhr morgens zwischen 300 und 500 Euro abgehoben. Auf dem Firmenkonto ging mehrfach Bareinzahlungen zwischen 4.500 und 10.000 Euro ein. Klaus hatte außerdem ein Schließfach, in dem nach seinem Tod drei Umschläge mit insgesamt 30.000 Euro gefunden wurden. Auf den Umschlägen befanden sich Fingerabdrücke, die bis heute niemandem zugeordnet werden konnten. Es ist nur klar, dass sie nicht zu Klaus Toll gehören. Außerdem gab Klaus Toll jeden Monat über 2.000 Euro fürs Lottospielen aus. Bei vielen Beträgen weiß man nicht, wie Klaus an das Geld gekommen ist. Es hat zahlreiche Aus- und Einzahlungen gegeben, die sich nicht erklären lassen. 2007 eröffnete Klaus Toll zwei neue Konten und hat direkt 30.000 Euro darauf eingezahlt. Er ließ sein Handy auf einen gewissen Vogel Wehmann im Schmiedhofsweg 47 registrieren. Doch der Schmiedhofsweg geht nur bis zur Hausnummer 7 und ein Vogel Wehmann existiert ebenfalls nicht. Die Polizei hat aufgrund dieser Unstimmigkeiten immer mal wieder Geldwäsche im Verdacht gehabt. Neben den Hells Angels verdächtigen viele Leute, die Andreas für unschuldig halten, die albanische oder türkische Mafia und vermuten einen Auftragsmord hinter der Tat. Eine Woche nach dem Mord an Klaus und Petra wurde im Haus der Familie Toll eingebrochen. Zwei Männer verschafften sich Zugang zum Haus über die Souterrain-Tür und haben Schmuck, eine Uhr und eine Taschenlampe gestohlen. Doch waren die Männer wirklich nur Einbrecher? Oder wollten sie vielleicht Spuren verwischen, die sie mit der Tat in Verbindung bringen könnten? Möglicherweise haben sie den Mord begangen und dabei versehentlich etwas zurückgelassen, was sie so wieder an sich genommen haben, um einer Überführung zu entgehen. Zu diesem Zeitpunkt wurden noch Spuren im Haus gesichert und sogar die Blutflecken waren noch nicht beseitigt. Für die Einbrecher war es also offensichtlich, dass sie sich an einem Tatort befanden. Nur wenige Tage später ist es zu einem weiteren Einbruch gekommen. Diesmal in der Behindertenwerkstatt, in der Astrid gearbeitet hat. Anfangs vermutete die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und dem Mord. Sie spekulierten, dass die Täter zurückkehrten, um den Aufenthaltsort von Astrid herauszufinden. Diese Theorie haben sie aber bald verworfen und vermerkten, dass kein Zusammenhang zwischen dem Mord und den Einbrüchen bestehe. Es gelingt der Polizei später doch noch, die Männer ausfindig zu machen, die in das Haus der Familie Toll eingebrochen sind. Mehrere Pfandscheine der gestohlenen Gegenstände führen die Ermittler schließlich zu ihm. Bei den Männern handelt es sich um Mark K. und seinen Gewissenden D.A. Beide Männer sind bereits vorbestraft und gestehen den Einbruch im Haus der Familie Zoll. Beim späteren Verhör gibt Mark K. an, den Eindruck gehabt zu haben, dass D. sich im Haus gut ausgekannt habe. Er sei zielstrebig durch die Räume gegangen. Und während er sich eine Taschenlampe von zu Hause mitnahm, habe D. sich einfach eine gegriffen, die zufällig auf dem Tisch der Familie Zoll stand. Mark berichtet, dass er einmal den Eindruck gehabt habe, D. habe in einem Raum nach etwas gesucht. Beide Männer bestreiten jedoch jegliche Verwicklung in den Mord. Die Polizei kann keine weiteren Verbindungen zwischen den Männern und dem Mord herstellen, weshalb sie schließlich lediglich wegen des Einbruchs verurteilt werden. Doch das sind nicht die einzigen Verdächtigen. Ein Mann, nachfolgend X genannt, gerät ins Visier der Ermittler, nachdem seine eigene Mutter ihn bei der Polizei gemeldet hat. X soll den Mord ihr gegenüber angekündigt haben. Er soll Klaus Toll gehasst haben. 2004 habe Klaus Toll X angeblich mit einem Haus abgezogen, weswegen er sich nun rächen wolle. Auch über die Tatwaffe soll er mit seiner Mutter gesprochen haben. X ist bereits in fast 100 Fällen vorbestraft. Den Großteil seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht. Außerdem ist er, ebenso wie die beiden verurteilten Einbrecher, drogenabhängig, was eine mögliche Verbindung oder einen Zusammenhang darstellen könnte. Doch die Polizei lässt bald darauf ihre Ermittlungen gegen X fallen. Sie haben zu diesem Zeitpunkt mit Andreas Daso ihren Verdächtigen bereits gefunden. Bei genauerer Betrachtung von Klaus Tolls Leben ergeben sich weitere offene Fragen und Theorien über seinen Tod. Zeugenberichten zufolge soll Klaus regelmäßig ein Bordell besucht haben. Es wird auch behauptet, dass er Mitglied bei Scientology war. Allerdings sollen die Zeugen betonen, dass er dort nicht aktiv war. Nach außen hin gab Klaus stets vor, das Haus in Babenhaus zu besitzen, obwohl die Familie dort tatsächlich nur zur Miete lebte. Es wird berichtet, dass Klaus seine Frau in Phasen, in denen er viel Alkohol trank, regelmäßig geschlagen und gewürgt habe. Es fiel sogar den Nachbarn mehrmals auf, dass Petra Würgemale am Hals hatte. Bekannten zufolge sprach Petra oft davon, ihn verlassen zu wollen, entschied sich jedoch letztendlich aufgrund von Astrid immer wieder dagegen. Sie hatte auch nicht den Mut, ihn anzuzeigen. Manchmal äußerte sie sogar den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Aus Angst, dass Klaus die Waffe gegen sie oder sich selbst richten könnte, habe sie die Munition sicherheitshalber entfernt. Diese Aussage passt zu dem Umstand, dass Klaus alten Freunden gegenüber geäußert haben soll, dass er über Selbstmord nachdenke und Petra und Astrid nicht allein auf dieser Welt lassen würde. Nach dem Tod von Petra und Klaus vermuteten zunächst Klaus' Geschwister, dass er einen erweiterten Suizid begangen haben könnte. Sein Bruder sagt bei einem seiner ersten Verhöre: "Die Logik sagt mir, dass Klaus den Tod seiner Familie selbst in Auftrag gegeben hat. Aber in meinem Inneren weigere ich mich daran zu glauben. Wir haben uns nach der Beerdigung zu dritt unterhalten und sind alle der Meinung, es muss wohl so sein, dass er den Mord selbst in Auftrag gegeben hat. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber unser Gefühl sagt uns das." Ein Antrag von Andreas Daso auf ein Wiederaufnahmeverfahren wird 2020 abgelehnt. Sein Strafverteidiger Gerhard Strate kann die Schuld seines Mandanten nicht zu 100% ausschließen, findet aber dennoch die Verurteilung auf Grundlage der angebrachten Beweise als unzulässig. Einen Monat nach der endgültigen Ablehnung des Wiederaufnahmeverfahrens durch das Oberlandesgericht wendet sich Patrick Koch, der Bürgermeister von Funkstadt, in einem Brief an Andreas Dasos Anwalt. Koch war damals Mitglied der Sonderkommission und beschreibt in seinem Schreiben den Eindruck, dass der Polizeipräsident Gospard Dörger den Mord möglichst schnell habe aufklären wollen und sich daher vorschnell auf Andreas als Täter versteift habe. Er schreibt: "Mir geht es darum, dass ich als Beteiligter an den Ermittlungen Dinge mitbekommen habe, die bei mir durchaus den Eindruck einer Vorverurteilung vornehmlich durch den Polizeipräsidenten weckten. Nicht nur ich hatte Zweifel an der Schuld Dasos. Ich habe mitbekommen, wie sich Polizeipräsident Dölger schon sehr früh auf Daso als Täter festlegte." Aufgrund seines Briefes wird Patrick Koch wegen Geheimnisverrats angeklagt. Vor Gericht wird er aber schließlich freigesprochen. Im März 2022 findet ein Zivilprozess statt, bei dem es um Schadenersatz für Astrid geht. Andreas Daso setzt große Hoffnung in den Prozess. Denn sollte er nicht zu Schadenersatz verurteilt werden, würde das implizieren, dass er auch nicht der Mörder sein kann. Andreas erhofft sich durch den Prozess die Möglichkeit eines neuen Beweisaufnahmeverfahrens. Aber erneut werden die Schmauchspuren an Andreas Kleidung als eindeutiges Indiz für seine Schuld angeführt. Ebenso wie das Herunterladen der Anleitung für einen Schalldämpfer. Gerhard Straße, Andreas Strafverteidiger, weist jedoch darauf hin, dass die Anleitung für den Schalldämpfer nicht länger als zentrales Indiz betrachtet werden sollte. Zum einen hatten mehrere Personen Zugriff auf Andreas' Benutzerkonto und zum anderen wäre es äußerst unwahrscheinlich, nahezu unmöglich, dass ein Schalldämpfer dieser Art verwendet wurde, da es bereits nach spätestens 2 Schüssen zu einer Ladehemmung gekommen wäre. Er erwähnt auch nochmal das Gutachten einer forensischen Psychiaterin, die im Auftrag der JVA Schwalmstadt ein Gutachten über die Persönlichkeit von Andreas Daso erstellt hat. Es ist das erste Gutachten, das überhaupt über Andreas erstellt wurde. In den über 140 Seiten schreibt die Psychiaterin, dass sie ihn als sehr reflektiert und nachdenklich wahrgenommen hat und nach stundenlangen Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sie eine erhebliche Diskrepanz sieht zwischen dem Persönlichkeitsbild, wie Andreas auf sie wirkt, und dem, das der Täter aufweisen müsste. In ihren 20 Jahren Berufserfahrung als forensische Psychiaterin habe sie eine solche Diskrepanz noch nicht erlebt. Der Täter müsste laut ihr kaltblütig und narzisstisch sein. Charaktereigenschaften, die auf einen Psychopathen hindeuten würden, nicht aber auf Andreas Daso, den sie als reflektiert, verantwortungsbewusst, ausgeglichen und besonnen beschreibt. Sie sehe keine kognitiven Muster zur Gewaltaffinität. Sie habe schon oft mit gewalttätigen oder narzisstischen Straftätern gearbeitet und ist der Meinung, dass diese von der Persönlichkeitsstruktur gänzlich anders seien als Andreas. Sie betont aber auch, dass sie nicht in der Position sei, an dem Urteil des Gerichts zu zweifeln. Trotz der Hoffnung von Andreas Daso und seiner Unterstützer sieht das Gericht weiterhin keine Zweifel an seiner Schuld und verurteilt ihn zu einer Schadensersatzzahlung von fast 70.000 Euro. Ein neues Beweisaufnahmeverfahren, das möglicherweise zur Aufdeckung von Fehlern seitens der Staatsanwaltschaft geführt hätte, wurde nicht zugelassen. Einige Unterstützer von Andreas sind der Ansicht, dass das starre Festhalten an seiner Schuld und das Verhindern eines neuen Beweisaufnahmeverfahrens genau aus folgendem Grund geschehen. Man möchte sich nicht eingestehen, dass möglicherweise Fehler gemacht wurden. Eine Theorie, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist die, dass Andreas Daso seine Nachbarn Klaus und Petra Zoll tatsächlich ermordet hat. Schließlich wurde er von einem Gericht verurteilt und die Staatsanwaltschaft scheint keine Zweifel an seiner Schuld zu haben. Für diese Theorie spricht, dass von Familie Zoll eine anhaltende Lärmbelästigung ausging. Egal, ob es einen Nachbarschaftsstreit gab oder nicht, hat sich die Familie Daso ebenso wie weitere Nachbarn von dem andauernden Lärm belästigt gefühlt. Dafür sprechen die Suchanfragen, die Andreas getätigt hat. So suchte er gezielt nach Kündigung eines behinderten Mieters durch Ruhestörung. Auch haben sich die Dasos nach einer neuen Bleibe umgeschaut und die Suche nach dem Tod ihrer Nachbarn aufgegeben. Weitere Indizien für Andreas Schuld sind die Schmauchspuren an seiner Kleidung, sowie das Herunterladen der Schalldämpferanleitung. Zumindest werden diese beiden Indizien immer wieder vor Gericht als tragend eingestuft. Wie wir gesehen haben, gibt es aber auch einige Gegenstimmen, die der Meinung sind, dass diese Indizien gar nicht mehr als solche gewertet werden dürften. Entscheidet selbst, wie ihr diese Beweise einordnen möchtet. Klar ist allerdings, dass Andreas Daso kein Alibi für die Tatnacht hat. Seine Nachbarn wurden zufällig genau in der Nacht ermordet, in der er allein zu Hause war. Von den Schüssen möchte er aufgrund der Ohrstöpsel nichts gehört haben. Und als Nachbar wusste Andreas Daso über die Angewohnheiten von Klaus Toll Bescheid, sodass er ihn genau dann hätte abfangen können, als dieser seinen Müll rausgebracht hat. Andreas Dasos Schuld würde aber auch bedeuten, dass er seit über 13 Jahren seine ganze Familie anlügt. Und dass er so gut darin ist, dass weder seine engsten Vertrauten etwas von seiner dunklen Seite ahnen, noch eine ausgebildete forensische Psychiaterin mit über 20 Jahren Berufserfahrung. Auch ein erweiterter Suizid ist eine mögliche Theorie. Klaus Toll, der nach außen den höflichen Geschäftsmann mimte, hatte einige Probleme. Er war spielsüchtig und gab jeden Monat über 2000 Euro fürs Lottospielen aus. Er war Quartalstrinker und verprügelte in den Phasen, in der er sich betrank, seine Frau Petra, die schon lange die Ehe beenden wollte. Sein Geschäft lief nicht mehr gut und nach ging der Familie das Geld aus. Klaus wusste, dass seine stark depressive Frau und seine autistische Tochter ohne ihn und sein Einkommen aufgeschmissen wären. Er war in der Vergangenheit bereits suizidal und erwähnte vor Bekannten, dass er Astrid und Petra nicht allein auf dieser Welt lassen würde. Möglicherweise konnte er es nicht übers Herz bringen, seine Familie selbst zu töten, weswegen er sich bei einem Zeugen auch über einen Auftragsmord informiert hat. Sein Ziel war es, nie jemand anderen ermorden zu lassen, sondern immer nur seine Familie und sich selbst. Diese Theorie ist zumindest so wahrscheinlich, dass es die erste Assoziation ist, die Klaus' Geschwister nach dem Tod ihres Bruders haben. Einstimmig sind sie davon überzeugt, dass es keine andere Möglichkeit als die gibt, dass Klaus selbst für seinen und Petras Tod verantwortlich ist. Die drei Briefumschläge mit insgesamt 30.000 Euro, die in einem Schließfach gefunden wurden, könnten möglicherweise für Klaus, Petra und Astrid stehen. Ein Umschlag mit Geld für jede Person, die ermordet werden sollte. Doch warum holte der oder die Täter ihr Geld dann nie ab? Und warum sprach Klaus vor seinem Tod immer wieder davon, dass er Angst habe und man ihn bedrohen würde? War das vielleicht alles nur eine große Lüge, damit man später nicht herausfindet, dass er den Mord selbst in Auftrag gegeben hat? Die letzte Theorie, die ich euch präsentieren möchte, ist die, dass Klaus Toll sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Wer diese Leute genau sind, kann man nur mutmaßen. Möglicherweise handelt es sich dabei um Mitglieder der Hells Angels, denen er mal ein Grundstück verkauft oder abgekauft hat, oder um die albanische oder türkische Mafia. Vielleicht wollte sich ein ehemaliger Kunde, der sich über den Tisch gezogen gefühlt hat, an ihm rächen. Eventuell hat Klaus Toll wirklich Geldwäsche betrieben, was das Bargeld in den Umschlägen und seine seltsamen Kontoaktivitäten erklären könnte. Bei irgendeiner seiner beruflichen Aktivitäten könnte er an die falschen Leute geraten sein. Eventuell begingen sie den Mord selbst oder sie beauftragten irgendwelche Leute dafür. Für diese Theorie spricht die Tatsache, dass Klaus vor seinem Tod mehrfach geäußert hat, dass er bedroht wurde. Immer wieder redete er mit Leuten oder bot ihnen sogar Geld dafür an, wenn sie ihn beschützen oder ihm dabei helfen würden, eine Waffe zu besorgen. Er äußerte mehrfach, dass er Angst habe und sprach von zwei Männern, die in sein Büro kamen und ihn dort bedroht hätten. Das würde sich damit decken, dass Astrid in der Tat nach zwei Männern davonlaufen sah. Klaus schien auch vor seinem Tod bereits etwas zu ahnen. Beim Telefonat mit seinem Mitarbeiter fragte er wiederholt, ob dieser sein Geld bekommen habe und verschob einen Termin, der unmittelbar vor seinem Tod hätte stattfinden sollen. Möglicherweise wurde ihm sogar konkret gedroht, sodass Klaus Toll bereits wusste, dass man in den nächsten Tagen versuchen würde, ihn zu töten. Die Staatsanwaltschaft ist bis heute davon überzeugt, dass Andreas Daso schuldig ist und zieht keine der beiden anderen Theorien in Betracht. Man muss aber auch dazu sagen, dass die anderen beiden Theorien natürlich aufgrund von Zeugenaussagen und Mutmaßungen entstanden sind. Also es sind keine Tatsachen, reine Spekulationen aufgrund von Aussagen und Mutmaßungen. Wie denkt ihr über den Fall und die Theorien? Welche haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Oder fällt euch vielleicht sogar eine ganz andere Theorie ein? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bereits seit 2011 existiert die Bürgerinitiative Monte Cristo, die Andreas unterstützt und an seine Unschuld glaubt. Außerdem hat der Verlag der Zeitschrift Tatzeit eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgeschrieben für denjenigen, der eine Spur oder einen Hinweis nennt, der zur Freilassung von Andreas Daso führt. Andreas beteuert weiterhin seine Unschuld. Er sagt, dass er während seiner Haft über alle möglichen Szenarien nachgedacht hat, wie sich der Mord an seinen Nachbarn zugetragen haben könnte. Irgendwann hat er aber aufgegeben, darüber nachzudenken, da die Polizei ja sowieso nicht noch einmal ermitteln würde, da sie ja sonst ihre Fehler eingestehen müsste. Er denkt, dass die Polizei möglichst schnell einen Täter präsentieren und später nicht zugeben wollte, dass sie Fehler gemacht haben. Anja, Andreas' Ehefrau, steht bis heute an seiner Seite und kämpft für ein Wiederaufnahmeverfahren. Sie sagt bei einem Interview, dass sich beim Wiederaufnahmeverfahren ein ganz anderes Bild ergeben würde. Durch Sachen, die wir noch im Hintergrund haben. Was genau sie damit meint, lässt Anja dabei offen. Seit 14 Jahren geht Anja mit Andreas gemeinsam durch die Hölle. Sie besucht ihn regelmäßig im Gefängnis und versucht, ihm Mut zu machen. Gemeinsam hoffen sie weiterhin auf eine neue Chance vor Gericht und auf eine Zukunft in Freiheit. Für ihre Kinder, für ihre Familie. Andreas' ältester Sohn war 10 Jahre alt bei der Verhaftung seines Vaters. Mittlerweile ist er 24. Er hofft, dass sein Vater in den nächsten Jahren doch noch freikommt und er ein gemeinsames Leben mit ihm führen kann. Er hätte ihn gerne dabei, an seinen Geburtstagen, beim Sport und gelegentlich bei allem anderen auch. So sagt er. Anja wohnt mit ihren Kindern noch immer in dem Reihenhaus von damals. Irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, möchte sie vermutlich wegziehen. Aber zurzeit ist es ihr sehr wichtig, dass ihre Kinder in ihrem festen Umfeld bleiben können. Manchmal wird ihr immer noch alles zu viel. Dann nimmt sie sich ihre Laufschuhe und geht in den Wald. Das hilft ihr, um den Kopf frei zu kriegen. Bei einem Interview wird Andreas gefragt, was er machen würde, wenn er freikommt. Auf die Frage antwortet Andreas lachend: Barfußgrillen mit meiner Familie. Grillen ist gut, Familie ist super. Barfuß bin ich seit 12 Jahren nicht mehr gelaufen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Zunächst möchte ich ein riesiges Dank an Leonie Bartsch und Lynn Schütze von Mord auf Ex aussprechen. Die beiden haben diesem Fall einen eigenen Podcast mit dem Namen Die Nachbarn gewidmet und darin in 14 Folgen alle Details des Falles aufgearbeitet. Auch ich habe mir beim Recherchieren den Podcast angehört und bin dadurch an einige Informationen gekommen und habe sogar ein paar Interviews daraus zitiert. Falls euch der Fall interessiert, hört euch den Podcast auf jeden Fall an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Recherche hinter dem Podcast ist wirklich hochwertig und aufwendig. Und jede Folge ist extrem spannend. Jetzt interessiert mich noch, was denkt ihr zum Fall Andreas Daso? Dieser Fall ist für mich ein wahres Wechselbad der Gefühle. Für beide Seiten gibt es zahlreiche Indizien. Doch was ist die Wahrheit? Hat Andreas Daso seine Nachbarn ermordet, der die jahrelange Lärmbelästigung nicht mehr aushielt? Oder geriet der Familienvater einfach durch lückenhafte Ermittlungen ins Visier der Polizei? Und wenn er es nicht war, wer war es dann? Die Hells Angels, die Mafia, oder hat Klaus Toll den Mord an ihm und seiner Familie eventuell sogar selbst in Auftrag gegeben? Ich bin wirklich gespannt auf die Kommentare und eure Meinung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.